Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Schauen wir zunächst auf Paul Celan. 1920 wurde er im damals noch rumänischen Czernowitz geboren. Im April 1970 ertränkte er sich in Paris in der Seine. Sein Leben und seine Dichtung waren geprägt von den Grenzerfahrungen des Holocaust. Seine Lebensstationen und Wirkstätten waren Czernowitz, Bukarest, Wien und Paris. Und genau diese Orte seines Lebens und Wirkens nimmt die Publikation mit den Augen von Zeitgenossen Erinnerungen an Paul Celan als Stationen, um ihnen Weggefährten Celan zuzuordnen, die sich in verschiedenen Schriften, Briefen, Interviews zu diesem Dichter in sehr persönlicher Weise geäußert haben. Ich habe mit dem Herausgeber des Bandes, dem Germanisten und Übersetzer Petro Richlo, von der Universität Czernowitz gesprochen und ihn zuerst gefragt, welches Interesse er mit dieser vielstimmigen Textsammlung verfolgt habe.
Celan gilt eigentlich als ein geschlossener Mensch, der nur Kontakte mit einem engen Freundeskreis hatte und ein bisschen scheu war und sich von Literaturbetrieb auch distanzierte. Und da kann man einen falschen Eindruck bekommen, dass er irgendwie so ein Anachoret war, der in seiner Höhle gelebt hat. Aber die vielen Erinnerungen, die ich so in manchen schwer zugänglichen Quellen, auch im Literaturarchiv Marbach, gefunden habe, die zeugen, dass es nicht stimmt. Er hatte schon sehr viele Kontakte mit unzähligen Menschen und die erzählen über ihn in ihren Erinnerungen so aus verschiedenen Lebensphasen ganz tolle Dinge. Und da entsteht so ein Mosaik, da muss der Leser selber dann dieses Mosaik in seinem Gedächtnis, seinem Bewusstsein bilden, weil manchmal sind diese Zeugnisse schwer vereinbar miteinander. Und eben, der Dichter war eine sehr vielschichtige, sehr facettenreiche Figur.
Vielleicht sollte man ja noch dazu sagen, dass es so nach Lebensstationen geordnet ist.
Ja, das fand ich gut, weil da kann man so einen klaren Überblick über diese Lebensphasen bekommen. Und die unterscheiden sich auch voneinander. Also die Czernowitzer Zeit und die Bukarester Zeit und dann die Wiener und die Pariser Zeit, das sind irgendwie ganz verschiedene Dimensionen. Ich wollte das nicht so in einen Topf werfen und vermischen. Deswegen habe ich das so ein bisschen klar aufgeteilt, damit auch der Leser sich besser orientiert.
Dann gucken wir mal rein auf den einen oder anderen Text. Im Buch ist ein Auszug aus Brigitte Eisenreichs Buch Celans Kreidestern abgedruckt, das 2010 erschien und als eine gewisse Sensation gewertet wurde, da sie damit eine 9-jährige Liebesbeziehung zu Celan ab 1952 in Paris offenbarte, die bislang nicht bekannt war. Schon von diesem Zeitpunkt an fiel mir auf, so schreibt sie, wie sehr sein Leben und sein Dichten ein und dasselbe waren. Kommt das nicht einer gewissen Verklärung gleich, wie überhaupt ja die Persönlichkeit und das Werk Celans immer wieder als Mysterium bezeichnet wurde?
Ja, ich glaube, dass es schon im Grunde stimmt, denn schon früh war für ihn das untrennbar. Also da erinnert sich zum Beispiel die Jugendfreundin Ruth Kraft an den jungen Dichter, also alle seine frühen Gedichte, die er im rumänischen Lager geschrieben hat, da hat er dann Ruth Kraft geschickt und sie hat das aufbewahrt und dann hat sie diesen frühen Gedichte bei Surkamp herausgegeben. Und da schreibt sie auch, dass für ihn war das Leben und die Dichtung irgendwie das Gleiche. Frau Eisenreich bestätigt das eigentlich. Wir können zum Beispiel wieder mal diese Goll-Affäre in Erinnerung bringen. Und die Goll-Affäre betrachtete er als Versuch, ihn als Mensch und als Dichter zu zerstören.
Das muss man vielleicht eben kurz erklären. Ja, das ist die Witwe von Ivan Goll, die Celan.
Die Witwe von Ivan Goll, Claire Goll, hat nach dem Tode ihres Mannes Celan des Plagiats an Gedichten ihres Mannes bezichtigt. Und das stimmte natürlich nicht. Da hat sie alles fingiert, da hat sie gefälscht, die Texte und die Daten und so weiter. Aber sie wollte ihn sozusagen als Dichter vernichten, ja, seinen dichterischen Ruf zuerst einmal. Aber für ihn war das eigentlich Attentat auf seine menschliche Identität. Das war für ihn eins und dasselbe. Es gibt viele, viele Belege, wo er eigentlich seine Dichtung von seinem Leben gar nicht trennt. Er lebte in seinen Gedichten und die Gedichte sind auch Teil seiner Identität. Ohne diese Gedichte kann man auch seine menschliche Gestalt nicht vorstellen.
Obwohl er auch immer wieder sagte, er hätte die Spuren verwischt in seinen Gedichten.
Das war der Schutz vor der Welt. Ja, er hat diese Gedichte ein bisschen verschlüsselt. Ja, sie öffnen sich nicht sofort, nachdem man sie mit Augen überfliegt, wie ein anderes Gedicht von Autoren, die ganz zugänglich und klar und diaphan sind. Celan war viel tieferer Dichter und er hat viele Spuren verwischt, ja, aber er meinte, dass seine Gedichte offen sind, dass sie nicht hermetisch sind. Jedes Gedicht hat einen Schlüssel. Es gibt keinen universellen Schlüssel, aber zu jedem Gedicht kann man schon den Zugang finden, wenn man sich in dieses Gedicht einliest, wenn man ein bisschen Kommentare liest, wenn man seine Biografie, also diesen Hintergrund kennt, da kann man schon das verstehen.
Wir können ihn ja nochmal zitieren, um vielleicht nochmal etwas auf das Zentrum sozusagen seiner Dichtung zuzusteuern. Meine dialektische Methode besteht in einem ständigen Aufbau und Niederreißen von Bildern, die aus dem Zentrum kommen, das zerstörerisch und schöpferisch zugleich ist. So zitiert ihn Christoph Schwerin, der einst als Verleger bei S. Fischer das französische Programm betreute. Das ist ja vielleicht ein bisschen was Ähnliches wie das Verwischen. Der Aufbau und das Niederreißen von Bildern steht im Zentrum meiner Dichtung,
sagt er. Ja, ich würde schon sagen, bei Celan gibt es kein Zentrum sozusagen. Es gibt vielleicht mehrere Zentren.
Das Zentrum ist vielleicht schon der Tod seiner Eltern in den Lagern.
Ja, also solche Zentren schon, so biografisch, thematisch, ja. Der Tod seiner Eltern, die Mutter, die Liebe zu seiner Mutter, überhaupt seine Suche nach seiner jüdischen Identität, Holocaust. Es sind schon Zentren, thematische Zentren. Aber ich meine hier, dass er zum Beispiel in seiner Sprache, also zwischen Zentrum und Peripherie, immer pendelte und er setzte sehr oft auf Peripherie. Also er wählte bei verschiedenen Wörtern nicht ihre erste, verbreitetste Bedeutung, sondern suchte nach einer Präferenzsemantik. Das schreibt er auch in einem Gedicht darüber, wie er immer den zweiten Ton hervorhebt. Er hat nicht so ein Zentrum fixiert. Es gab eben mehrere Zentren, die er in sich trug und die er auch in seiner Dichtung verkörpert hat.
Professor Richler, in den Erinnerungen des Buches stehen Celans außerordentliche dichterische Begabung, wie auch sein Charisma, seine Begabung zur Freundschaft, wie seine Neigung zur Schwermut, zur Depression und Verletzlichkeit. Aber auch seine Sprachbegabung ist immer wieder Thema und Anlass zur Bewunderung. Paul Celan hat aus 8 Sprachen übersetzt, das muss man sich mal vorstellen. Das sollten wir noch kurz thematisieren. Welche Leistung hat er da vollbracht, die vielleicht sogar noch heute Bestand hat? Sie sind ja selbst Übersetzer und übersetzen zurzeit, wie ich gelesen habe, sogar das gesamte Werk Celans ins Ukrainische.
Ja, was Celan anbetrifft, so war er ein polyglotter Mensch. Er lebte in mehreren Sprachen. Also er hat ein rumänisches Lyzeum absolviert und konnte natürlich hervorragend diese Sprache. Er hat dann in Frankreich gelebt. Und natürlich, wenn wir zum Beispiel seinen Briefwechsel mit seiner Frau lesen, der auf Französisch geführt wurde, da können wir uns nur wundern, welche Feinheiten der Sprache im Französischen er schon beherrscht hatte. Und natürlich konnte er auch Russisch. Und seine Leistungen auf diesem Gebiet sind wirklich sehr bedeutend. Also zumal Arthur Rimbaud, das trunkene Schiff, oder Paul Valéry, die junge Parze, oder russische Dichter Alexander Blok, die 12, Sergei Jesenin, Gedichte oder Mandelstam, und besonders Ossip Mandelstam, der für ihn sozusagen ein Bruder war, der ihn als Bruder Ossip nannte. Also die Übersetzungen von Mandelstam sind geradezu unübertroffen. Und Celan war der Erste, der Mandelstam entdeckt hatte. Und das ist schon sein riesiger Verdienst.
Petro Richlow, Herausgeber des Bandes mit den Augen von Zeitgenossen, Erinnerung an Paul Celan, erschienen bei Surkamp, 469 Seiten, 28 €. Ein Buch zum 100. Geburtstag des Dichters aus der Bukowina.